Ich habe schlechtere Quartiere bewohnt, sagte die ehrwürdige Mutter. Kommen Sie vom Herrscher? Und sie bewegte Hände und Finger wie in heftiger Gemütsbewegung. Irulan las die Fingerzeichen, und ihre eigenen Finger gaben die Antwort, als sie sagte, »Nein, ich kam, sobald ich erfuhr, dass Sie hier sind.«
»Wird der Herrscher nicht zornig sein?« fragte die ehrwürdige Mutter.
Wieder bewegte sie die Finger, befehlend, drängend, fordernd. »Mag er zornig werden? Sie waren meine Lehrerin in der Schwesternschaft, genau wie Sie die Lehrerin seiner Mutter waren. Glaubt er, ich würde Ihnen den Rücken zuwenden, wie er es getan hat?« Und Irulans Fingerzeichen machten Entschuldigungen, baten. Die ehrwürdige Mutter seufzte. Oberflächlich war es das Seufzen einer Gefangenen, die ihr Schicksal beklagt, aber in ihrem Innern war es ein Kommentar zu Irulan. Es war vergeblich zu hoffen, dass die kostbare Genkombination des Herrschers durch dieses Instrument erhalten werden könnte. Gleichgültig, wie schön sie war, diese Prinzessin war zerbrochen. Unter diesem Firnis sexueller Anziehungskraft lebte eine jammernde und zänkische Person, die mehr an Worte als an Taten interessiert war. Doch war Irulan immer noch eine Bene Gesserit. Und die Schwesternschaft verfügte über gewisse Techniken für den Umgang mit ihren schwächeren Gefäßen, um sicherzugehen, dass wichtige Instruktionen ausgeführt wurden. Unter dem Deckmantel harmloser Klagen über einen zu harten Strohsack und schlechtes Essen öffnete die ehrwürdige Mutter ihr Arsenal von Überredung und gab ihre Befehle. Das Problem der Inzucht, Bruderschwester, müsse erforscht werden. Irulan brach beinahe zusammen, als sie diesen Befehl erhielt. »Ich muss meine Chance haben«, baten ihre zitternden Finger.
»Sie haben Ihre Chance gehabt«,
konterte die ehrwürdige Mutter und wartete mit Instruktionen auf, die an Ausdrücklichkeit und Umsicht nichts zu wünschen übrig ließen. War der Herrscher jemals verärgert über seine Konkubine? Seine einzigartigen Kräfte mussten ihn einsam machen. Mit wem konnte er sich, mit einiger Hoffnung verstanden zu werden, aussprechen? Mit der Schwester, offensichtlich. Sie teilte seine Einsamkeit. Die Tiefe ihrer Gemeinsamkeit musste erforscht werden. Gelegenheiten mussten geschaffen werden, die beiden unter vier Augen zusammenzubringen. Möglichkeiten zur Beseitigung der Konkubine mussten geprüft werden. Kummer konnte traditionelle Barrieren auflösen. Irulan protestierte. Töteten sie Chani, würde der Verdacht sofort auf die Prinzgemahlin fallen. Überdies gab es weitere Probleme. Chani hatte sich auf eine altertümliche, einheimische Diät umgestellt, die angeblich fruchtbarkeitsfördernd war, und diese Umstellung gab Irulan keine Möglichkeit mehr, die empfängnisverhütenden Drogen zu verabfolgen. Die ehrwürdige Mutter war entrüstet und verbarg es mit Mühe, während ihre Finger erregte Zeichen gaben. Warum war ihr diese Information nicht am Beginn des Gesprächs mitgeteilt worden? Wie konnte Irulan so einfältig sein? Wenn Chani empfinge und einen Sohn zur Welt brächte, würde der Herrscher dieses Kind zu seinem Thronerben erklären. Irulan verteidigte sich, dass sie die Gefahr sehe, aber die Gene würden bei einer solchen Vermischung vielleicht nicht ganz verloren sein. Dummes Zeug, wütete die ehrwürdige Mutter. Wer wusste denn, welche genetischen Veränderungen Chani in die Erbmasse hineinbringen mochte? Die Schwesternschaft könne nur mit der reinen Linie etwas anfangen. Und ein Thronfolger würde Pauls Ambitionen erneuern und ihn zu neuen Anstrengungen anspornen, sein Imperium zu konsolidieren. Die Verschwörung könne einen solchen Rückschlag nicht hinnehmen. Irulan wollte wissen, wie sie Chani daran hätte hindern können, die neue Diät auszuprobieren. Aber die ehrwürdige Mutter war nicht in der Stimmung, irgendwelche Argumente gelten zu lassen. Irulan erhielt ausdrückliche Instruktionen, wie sie dieser neuen Bedrohung zu begegnen hatte. Wenn Chani schwanger würde, dann müsse eben ein Abtreibungsmittel in ihr Essen oder Trinken praktiziert werden. Entweder das oder sie müsse getötet werden. Ein Thronfolger aus dieser Quelle müsse um jeden Preis verhütet werden. Ein Abtreibungsversuch wäre ebenso gefährlich wie ein offener Angriff auf die Konkubine, wandte Irulan ein. Sie zitterte bei dem Gedanken, womöglich einen Mordanschlag auf Chani ausführen zu müssen. Darauf verlangte die ehrwürdige Mutter zu wissen, ob Irulan sich durch Gefahr von ihrer Pflicht abhalten lasse. Ihre Fingerzeichen signalisierten tiefe Verachtung. Aufgebracht signalisierte Irulan zurück, dass sie ihren Wert als Agentin im kaiserlichen Haushalt kenne
ob die Verschwörer eine solch wertvolle Helferin vergeuden wollten, ob sie vielleicht aufgeopfert werden solle. Auf welche andere Weise könnten sie den Herrscher so zuverlässig aus der Nähe beobachten? Oder hatten sie einen neuen Agenten bei Hof eingeschleust? War es das? Sollte sie jetzt in einem letzten verzweifelten Unternehmen geopfert werden? In einem Krieg, erwiderte die ehrwürdige Mutter, sei eine Umwertung aller bestehenden Begriffe unvermeidlich. Die größte Gefahr sei, dass das Haus Atreides sich zu einer Dynastie verfestige. Die Schwesternschaft könne ein solches Risiko nicht auf sich nehmen. Dies gehe weit über die Gefahr für Paul Atreides Genkombination hinaus. Gelänge es Atreides, seine Familie am Thron zu verankern, musste die Schwesternschaft eine jahrzehntelange Unterbrechung ihrer Programme befürchten. Irulan verstand das Argument, aber sie wurde den Gedanken nicht los, dass eine Entscheidung getroffen worden sei, die Prinzgemahlin für irgendetwas von großem Wert zu opfern. War es etwas mit dem Gola, das sie wissen sollte? Sie sprach ihren Verdacht aus. Die ehrwürdige Mutter wollte wissen, ob Irulan denke, die Schwesternschaft sei eine Vereinigung von Dummköpfen. Wann habe sie jemals versäumt, Irulan alles zu sagen, was sie wissen musste? Es war keine Antwort, sondern ein Eingeständnis, erkannte Irulan. Es besagte, dass sie nur so viel wie nötig erfahren würde. Irulan fragte, wieso sie mit Sicherheit annehmen konnten, dass der Gola zur Vernichtung des Herrschers imstande sei. Sie könne genauso gut fragen, ob Melange zur Vernichtung imstande sei, konterte die ehrwürdige Mutter. Es war ein Tadel, verbunden mit einer subtilen Botschaft, die sie informierte, dass sie diese Ähnlichkeit zwischen dem Gewürz und dem Gola längst hätte verstehen sollen. Melange war wertvoll, aber sie forderte einen Preis. Die Sucht. Sie verlängerte das Leben um Jahre, für einige um Jahrzehnte. Aber es blieb eben doch nur eine andere Art zu sterben. Der Gola war etwas von tödlichem Wert. Das offensichtliche Mittel, eine unerwünschte Geburt zu verhindern, sei, so signalisierte die ehrwürdige Mutter, die Tötung der voraussichtlichen Mutter vor der Empfängnis. Irulan war enttäuscht, dass die ehrwürdige Mutter wieder zum Angriff überging. Natürlich, dachte sie, wenn du eine bestimmte Summe ausgibst, willst du so viel wie möglich dafür bekommen. Die Augen der alten Frau, glitzernd im blauen Glanz ihrer Melange-Süchtigkeit, blickten starr zu Irulan auf. Abwägend, beobachtend. Sie liest meine Gedanken, dachte Irulan mit Bestürzung. Sie hat mich darin ausgebildet und beobachtet. Sie weiß, dass ich begriffen habe, welche Entscheidung hier getroffen worden ist. Sie beobachtet mich jetzt nur, um zu sehen, wie ich mit dieser Erkenntnis fertig werde. Irulan zwang sich ein Lächeln ab. Sollen Sie mich ausgeben? Ich werde Ihnen zeigen, was eine Prinzessin wert ist. Vielleicht werde ich Ihnen mehr einbringen, als Sie erwartet haben. Nach ein paar Floskeln zur Tarnung des eigentlichen Gesprächs verließ Irulan die Gefängniszelle. Als sie wieder allein war, kehrte die ehrwürdige Mutter zu ihren Tarockkarten zurück und legte sie neu aus. Sofort bekam sie den Quieser Zaderach, und die Karte lag zusammen mit der Schiffsacht, die Sibylle täuschte und betrug. Diese Karten bedeuteten kein gutes Omen. Sie sprachen von verborgenen Hilfsquellen für ihre Feinde. Sie wandte sich von den Karten ab und kauerte vornübergebeugt mit geschlossenen Augen im Korbstuhl, bedrängt von sorgenvollen Gedanken.